Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Seien Sie herzlich begrüßt zu einem Ausflug nach Brooklyn zunächst, dem Stadtteil in New York City, wo der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Lethem aufgewachsen ist. Schon in zwei früheren preisgekrönten Romanen hat er von dem Leben dort und seiner Jugend erzählt. Jetzt ist er noch einmal zurückgekehrt zum Fall Brooklyn, wie sein neuester Roman auf Deutsch nun heißt. Wir lassen uns aufklären vom Detective Jonathan Lethem. Er war bei uns zu Gast. Freuen Sie sich mit mir auf dieses Gespräch in dieser Lesart. 1964 ist er geboren in Kansas, aber in New York City ist er aufgewachsen, im Stadtteil Brooklyn. Und diese Zeit, den Ort, die Atmosphäre dort der 1970er, 80er Jahre hat Jonathan Lethem schon zweimal literarisch aufgesucht. Das erste Mal vor einem Vierteljahrhundert, 1999 im Roman Motherless Brooklyn, für den es nicht nur in den USA Preise regnete. Das Buch war der internationale Durchbruch für den Schriftsteller Jonathan Lethem. Inzwischen wurde der Stoff auch phänomenal verfilmt mit Edward Norton und Willem Dafoe. Ruhm und Ehre gab es dann auch für die Festung der Einsamkeit, dem zweiten Brooklyn-Roman. Und nun gibt es einen dritten. A Brooklyn Crime Novel, so der Originaltitel, der Fall Brooklyn auf Deutsch. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Welcome, Jonathan Lethem.
Thank you so much for having me here.
Über 20 Bücher, Romane, Erzählungen, Memoiren haben Sie bislang veröffentlicht, Mr. Lethem. Aber immer wenn Ihr Name fällt, werden als erstes diese zwei Romane genannt. Motherless Brooklyn und The Fortress of Solitude. Jetzt also Brooklyn zum dritten. Was hat Sie dazu gebracht, wieder dorthin zurückzukehren? Hat etwas gefehlt?
Well, 20 years ago, when Fortress of Solitude was published, I felt it was complete. I felt I'd spoken my piece.
Ja, also vor über 20 Jahren, da dachte ich wirklich, ich habe mit Brooklyn abgeschlossen. Man kann natürlich nicht mit Brooklyn abschließen, aber ich persönlich dachte, ich hätte alles gesagt, alles erzählt. Für mich persönlich war das Kapitel erst einmal beendet, aber ich habe Glück, ich habe das Privileg, ich darf ein langes Leben führen und die Welt verändert sich und mit der Welt verändert man sich dann auch und das eigene Denken verändert sich auch. In der Zwischenzeit ist etwas geschehen wie Black Lives Matter, was es eben damals noch nicht gab. Und da ist mir eben eingefallen, gerade wenn es um die Rassismusproblematik geht, zwischen Schwarzen und Weißen in den USA, dass ich dann doch schon ein paar neue Ideen hatte und dann doch schon eine Menge dazu zu sagen hatte, weil ja in Brooklyn Blacks und auch Weiße eben zusammenleben und da auch aufeinandertreffen. Und deswegen war ich dann der Meinung, da kann ich doch noch mal ein Buch draus machen.
And so I realized I had quite a lot more to say on this subject.
Und diesen Roman haben Sie nun wie eine Akte angelegt, als Ermittlung sozusagen. Über die Jahre, Jahrzehnte von den 1970ern bis in unsere Zeit hinein schildern Sie die Szenerie, die Gegend mit zahlreichen Figuren, die immer wiederkehren, meistens Jugendliche, Schwarze, Weiße, Puerto-Ricanische. Was ist das für ein Prinzip? Warum haben Sie sich für diese Erzählform entschieden, sozusagen als Detective Lethem, NYPD?
You know, the first time I approached this personal material, the experience of growing up.
Als ich das erste Mal über Brooklyn geschrieben habe, das waren natürlich auch meine eigenen Erfahrungen aus den 1970er Jahren. Und dieses erste Buch habe ich noch wie so eine Coming-of-Age-Geschichte geschrieben, also wie eine Art Bildungsroman. Und das ist ja auch eine schöne Art, ein Buch anzugehen. Aber man hat natürlich Grenzen. Es sind einem Grenzen gesetzt, weil es bleibt ja immer die sehr persönliche Perspektive. Und mit dieser Perspektive wollte ich diesmal komplett brechen. Ich wollte sie sogar explodieren lassen. Und ich wollte, dass der Leser sich sozusagen diese einzelnen Bruchstücke, die ich überall hinterlasse, so zusammenklaubt und dass auch der Leser sich die Fragen stellt, die ich mir gestellt habe und so der Leser zu einem Detektiv wird, der mit mir zusammenarbeitet.
So I wanted the reader to, in a sense, become the detective and do the work with me.
Im Zentrum steht die Dean Street, einem New Yorker, einem Brooklyner. Müssen Sie wohl nicht erklären, was das für eine Straße ist. Uns schon. Was ist so besonders an dieser Straße, an der Dean Street?
Of course, for me, it's personal. And I took this for granted, as every child.
Ja, das ist natürlich dann auch wieder eine sehr persönliche Geschichte für mich. Und ich ging natürlich immer davon aus, dass es ganz offensichtlich ist, was die Dean Street ist und für was sie steht. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr besonderer Ort, weil dieser Ort eben nicht speziell definiert ist für eine gewisse Community, für eine gewisse Bevölkerungsgruppe. Man kann zum Beispiel sagen, dort ist ein schwarzes Viertel oder dort ist ein puerto-ricanisches Viertel oder das ist das Viertel der Iren. Aber bei dieser Straße konnte man das eben nicht sagen. Es war wie so eine Art Kreuzung, wo sich verschiedene Sachen getroffen haben. Natürlich haben viele behauptet, ihnen gehöre die Straße, aber eigentlich gehörte sie niemand.
And no one could possess it fully.
Und Häuser spielen dort auch eine Rolle in jener Zeit. Das sind die bekannten Brownstones, wie man sie aus allen New York-Filmen kennt. Und dort beginnt sich dann auch ab den späten 60er Jahren eine neue soziale Klasse zu bilden. Sie nennen sie die Brownstoner. Wer sind die denn?
So, in the inner cities of America, there's a very famous moment of the 1950s.
Es gab eben diese Tendenz in den USA, dass die weiße Mittelschicht so ab den 50er Jahren die Innenstädte verlassen hat. Man nannte das White Flight, also weiße Flucht. Und irgendwann sind sie dann zurückgekommen. Und es waren in erster Linie erstmal Künstler und Intellektuelle, Hippies, meine Eltern waren Hippies, und die wollten eben wieder diesen Versuch unternehmen, doch wieder in den Innenstädten zu leben oder in den Städten zu leben. Und diese Brownstones, diese Häuser waren sehr schön, aber sie waren sehr heruntergekommen. Sie standen streckenweise eben auch leer. Und es wurde zu einer Religion, diese Häuser zu renovieren. Und was so idealistisch begonnen hat, hat sich natürlich im Laufe der Jahre, man muss es ja auch geschichtlich betrachten, zu einer Art von Gentrifizierung eben entwickelt und natürlich auch dazu, dass Leute, die dort ihren angestammten Kiez hatten, gezwungen waren, dort wegzuziehen.
Gentrification and displacement.
Sie haben es jetzt schon erwähnt, John Salesim. Sie haben genau da gelebt. Sie sind genau dort aufgewachsen. Und man merkt es an den vielen sehr, sehr präzisen Details, die sicherlich autobiografisch sind. Etwa wie eine Busfahrkarte um 1970 ausgesehen hat, wie sie sich angefühlt hat, wenn man sie in der Hosentasche trägt und wie es ist, wenn man sie gleich zu Anfang des Monats abgenommen bekommt. Regelmäßig von einem anderen schwarzen Jungen gewaltsam, der schon an der Ecke auf einen wartet. Waren Sie genau dieser weiße Junge?
I wrote this book by drawing on my own intimate experience.
Ja, ich habe dieses Buch natürlich basierend auf eigenen Erfahrungen geschrieben, aber es geht nicht nur um meine eigenen persönlichen Erfahrungen, sondern um eine Art von kollektivem Gedächtnis. Es ist eine Art von Oral History, also eine Art von Geschichte, die sich über die Erzählungen weiterträgt. Ich habe da wirklich auch mit sehr, sehr vielen Menschen drüber geredet, Leuten, die mir wiederum ihre Erinnerungen mitgeteilt haben. Das sind teilweise Leute gewesen, die ich kannte, teilweise waren es Leute, die ich damals als meine Feinde betrachtet hatte. Manchmal waren es auch welche, die ich gar nicht gekannt habe damals, die ich erst jetzt so kennengelernt habe. Und sie kamen wirklich aus allen Schichten und aus allen Bevölkerungsgruppen. Es waren Weiße, Schwarze, Hispanics, es waren Jungs, es waren Mädchen. All dieser Erinnerungsschatz war wie so ein Schatz, der in einer Bank liegt und aus dem ich dann schöpfen konnte.
This vault of information, I could never have written this book.
Aber was sehr deutlich wird, wie hart es war, dort als weißes Kind, als weißer Junge, aufzuwachsen. Immer musste man einen Extra-Dollar dabei haben als Lösegeld, weil man mit Gewalt bedroht war. Eben auch von puerto-ricanischen, von schwarzen Jungs, deren Territorium das dann doch war. Die Weißen, schreiben sie, litten an der grundlegenden Schande, kein Territorium zu haben.
It was in many ways like a kind of.
Ja, es war in vielerlei Hinsicht eben eine Kindheit, die wir damals auf der Straße gelebt haben. Wir waren permanent eben auf der Straße. Und wir haben Regeln machen müssen, weil es keine Regeln gab. Unsere Eltern haben uns nicht dabei geholfen, aus ganz verschiedenen Gründen. Einer der Gründe war, die haben das gar nicht gesehen. Das war für sie gar nicht sichtbar, was da wirklich unser Alltag war. Und es war eben sehr herausfordernd, aber ich würde sagen, das war die Schule meines Lebens. Ich habe dort etwas über die Welt gelernt. Also zurückblickend muss ich einfach sagen, das ist etwas, von dem ich sehr profitiert habe. Und das war ein Weg, den ich da gegangen bin und den ich noch einmal zurückgegangen bin. Aber natürlich stimmt es, das war natürlich auch ganz stark mit Gefühlen wie Scham, mit Angst und mit so inneren Verletzungen verbunden.
Permanent injury.
Eine Regel besagte jedenfalls, erzähl es nie deinen Eltern. Wenn du das tust, bist du noch mehr unten durch. Wir sind ja ungefähr derselbe Jahrgang, Mr. Leeson. Ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Jugend, wie es immer hieß, oh, New York, das ist wirklich ein gefährliches Pflaster. Und dann sah man die Filme Charles Bronson, Ein Mann sieht rot, oder die Warriors, ein berühmter Film über eine New Yorker Straßengang. Und später in den 80ern machte dann Bernhard Götz weltweit Schlagzeilen, der in der U-Bahn vier schwarze Jugendliche niederschoss. Und dieser Name und diese Referenzen auch an Filme und Musik, die kommen jetzt alle bei Ihnen vor, jetzt im Roman. Ich habe ehrlich gesagt beim Lesen war ich froh, in einem kleinen verschlafenen Nest in Süddeutschland aufgewachsen zu sein. Meine, Ihre Kinder- und Jugendjahre sehen aus wie permanente bedrohte Jahre mit Angst, Demütigung und Ausgrenzung. Und ich habe mich gefragt, wie übersteht man das eigentlich, ohne beschädigt zu werden? Wie ist Ihnen das selbst gelungen, da rauszuwachsen? Also ich glaube, ich hätte mir eine Knarre besorgt irgendwann.
Like every child, I took my environment as the world.
Nun, wie jedes Kind nahm ich meine Umgebung ganz natürlich. Das war eben die Welt für mich. Das war meine Welt. Und die Waffe, die ich kannte, das war der Humor. Wenn es um so schwerwiegende Dinge geht wie Tod, Gewalt, politische Gewalt oder Krieg, all die Paradoxen, all das Perverse und all diese Ironien, dann war eben die Waffe, die wir hatten, dagegen Humor.
That was the weapon that we used to survive that space.
Es ist auch ein witziges Buch geworden, Mr. Lethem. Das will ich zugeben. Ich musste oft lachen, weil die Szenen zwischen den Jugendlichen und wie sie sich aus manchen Gefahren herauswinden, das ist schon ziemlich clever. Ihr irischer Kollege Colin McCann, der war erst vor einigen Tagen bei uns hier in der Lesart, der ist inzwischen auch in New Yorker und er hat über ihren Roman gesagt, jede Stadt verdient ein solches Buch und es ist bei aller Kriminalistik auch doch so eine Art Liebesgeschichte geworden. Nach meinem Befinden so vielfach gebrochen, unglücklich über weite Strecken, aber so ein bittersüßes Gefühl scheint immer noch da zu sein. Sie lieben diese Straße immer noch, nicht wahr?
Colm is a magnificent novelist and he has become a great New York novelist.
Ja, also zunächst einmal, Colm ist nicht nur ein großartiger Autor, sondern er hat sich wirklich auch zu einem ganz großen New York-Autor entwickelt. Und das ist fast schon in gewisser Weise typisch, weil mit die besten Bücher über New York sind eigentlich von Leuten geschrieben, die nicht in New York aufgewachsen sind. Beispielsweise Andy Warhol oder Truman Capote oder Dawn Powell. Die haben eher vielleicht die Stadt definiert, als wenn man dort aufwuchs. Nun, ich bin dort aufgewachsen. Und ja, man musste natürlich gewisse Abstriche machen, manchmal sogar Opfer bringen, aber am Ende vertieft das nur noch deine Liebe für diese Stadt.
That deepens your love, as all sacrifices do.
Mr. Lethem, wir können einen US-amerikanischen Schriftsteller wie Sie derzeit nicht ziehen lassen, ohne nach seiner Meinung zu fragen, was sich derzeit eben in Amerika politisch so tut. Und vor allem können wir Sie nicht ziehen lassen, weil Sie nämlich in Donald Trumps erster Amtszeit 2018 einen Roman veröffentlicht haben. The Feral Detective hieß der, auf Deutsch der wilde Detektiv. Der war eine ja kaum verhüllte Satire auf das Trampeltier samt einer, Zitat, ganzen Palisade von Vollpfosten, die ins Weiße Haus eingezogen seien. Das haben Sie damals geschrieben, also vor 7 Jahren. Das war sehr lustig, aber ist Ihnen jetzt wohl gar nicht mehr zum Lachen, oder?
No one could ever have anticipated this second.
Niemand konnte voraussehen, dass es nochmal zu so einer zweiten Machtergreifung durch Trump kommen könnte. Die Welt wird eigentlich täglich mit schlimmen Nachrichten überflutet. Aber niemand, auch Trump nicht, hat die Macht, die Welt eben komplett in diese Richtung zu drehen, die er gerne hätte. Aber natürlich ist Trump ein Symptom. Er ist ein Symptom für eine Form von Massenkrankheit, die er nicht nur Amerika erreicht hat, sondern auch andere Völker im Griff hat und gerade auch dabei ist, auch in anderen Territorien eben noch populärer zu werden. Und ja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Einem ist langsam das Lachen vergangen, es ist nicht mehr lustig. Man kann auch keine Satire mehr daraus machen. Mit diesen ganzen täglichen Ereignissen, die da passieren, die sind einfach so extrem, dass die Satire dafür einfach nicht mehr ausreicht. Und wenn man sie einfach nur aufschreiben würde, würde einem auch niemand glauben.
If you'd written this story, no one would believe you.
Und die Trump-Administration ist ja erst wirklich seit einigen Wochen da und trotzdem hat man das Gefühl, dass überall die Axt reagiert. Was erwarten Sie denn, wie sich Amerika unter dieser Regierung weiterentwickelt in den nächsten 4 Jahren?
I wish I had a crystal ball. I don't.
Ich wünschte, ich hätte eine Kristallkugel, aber ich habe sie nicht. Und jetzt kann man einfach nur Widerstand leisten. Und dieser Widerstand ist auch notwendig. Und wir müssen uns klar ausdrücken, wir müssen ganz klar definieren, was für uns die Grundsatzwerte sind, die auch wichtig sind für das menschliche Zusammenleben. Und man darf einfach nicht aufgeben, sondern man muss mit allen möglichen Mitteln sich das bewahren, was man hatte. Und man merkt jetzt, dass diese Machtergreifung doch wohl sehr sorgfältig vorbereitet worden ist. Jetzt wird es wohl so sein, dass es erstmal sehr viel schlimmer werden muss, bevor es wieder besser werden kann. Aber ich bin sicher, dass die Mehrheit der Amerikaner auch jetzt nicht dafür ist, was zurzeit in unserem Land geschieht.
Even Americans, even at this terrible time, are not in favor of this.
Vielen Dank, Mr. Latham. Thank you for being with us here im Deutschlandfunk Kultur.
Thank you so much. It's a pleasure to talk.
Und der neue Roman von Jonathan Latham, Der Fall Brooklyn, ist jetzt auf Deutsch im Truppenverlag erschienen mit 448 Seiten für 26 Euro. Brillant auch übersetzt von Thomas Gunkel. Unser Gespräch mit Jonathan Latham hat Jörg Taschmann übertragen. Unser bester Mann, auch ihm schönen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Traditionsverlage sind in die Stadt zurückgekehrt, neue Verlage sind entstanden, die Berliner Literaturszene ist in Bewegung. Das Palais Populaire widmet ihr nun ein neues Veranstaltungsformat, Writer's Stage, neue Literatur aus Berlin, in Kooperation mit der Buchhandlung Uslar und Rei. Katharina von Uslar und Edgar Rei wählen aus den aktuellen Verlagsprogrammen AutorInnen aus, stellen sie vor und sprechen mit ihnen über ihre neuen Romane. Auch das Publikum kann hier einsteigen.
Heute Abend werden auf der Writer's Stage Nina Bussmann, Paulina Tschinskowski und Eva Strasser lesen. Wir freuen uns, dem Publikum zu zeigen, was für Themen die Autoren beschäftigen und wie unterschiedlich sie damit umgehen.
Writer's Stage, neue Literatur aus Berlin. Die Auftaktveranstaltung dieser neuen Reihe heute um 19 Uhr im Palais Populaire unter den Linden 5 in Berlin. Weitere werden folgen.
Susan Sonntag ist eine großartige Frau gewesen mit vielen Professionen. Sie war nicht nur Essayistin, Journalistin. Sie hat rund um die Welt die Orte bereist, die ihr wichtig waren. Sie war Kriegsreporterin. Sie war aber auch ein bisschen das Gewissen Amerikas.
Der Film sei das Leben, die Fotografie ein Memento Mori, schrieb sie bereits in ihrem Erstlingsroman The Benefactor 1963. Als leidenschaftliche Cineastin sah Susan Sonntag im Film die lebendigste, erregendste und bedeutendste aller Kunstgattungen. Die neue Ausstellung in Bonn, Susan Sonntag – Sehen und gesehen werden, legt einen Schwerpunkt auf ihre Überlegungen zu Fotografie und zeichnet zudem Sonntags Theorien und Gedanken dazu nach. Auch ihre Beschäftigung mit queerer Kultur, die Diskriminierung von HIV-Infizierten und ihre eigene Krebserkrankung bleiben nicht unerwähnt. Bundeskunsthallenintendantin Eva Kraus.
Sie hat sich vor allen Dingen auch für ästhetische Fragen interessiert. Und was da wahnsinnig wichtig ist, zu verstehen, dass sie versucht hat, sehen zu lernen. Und das ist so ein wichtiges Thema auch für uns in der Bundeskunsthalle, dass man hinschaut, dass man versteht, wie sind diese Bilder entstanden, was wollen sie uns sagen, was lernen wir daraus.
Susan Sonntag, Sehen und gesehen werden. Die Ausstellung ist bis zum 28. September zu sehen in der Bundeskunsthalle in Bonn.
Eigentlich haben Kurzgeschichten ja eher ein schlechtes Image, dabei öffnen sie nochmal ganz andere Denkräume.
In jeder Ausgabe eine einzige Kurzgeschichte. Das Literaturmagazin Das Gramm verschreibt sich großer Literatur im Kleinstformat. Mit Judith Potznan, Philipp Winkler und Charlotte Gneuss kommen heute drei Gramm-AutorInnen zusammen, um über ihre Kurzgeschichten zu sprechen. Heute Abend in Köln. Judith Potznan.
Wenn der Roman ein Berg ist, dann sind die Kurzgeschichten der Weg außenrum. Durch den Wald, über Brücken. Es gibt enge und breite Pfade und plötzlich ist da eine Bushaltestelle. Auf eine Kurzgeschichte muss man sich einlassen können und man hat keine Ahnung, wo man rauskommt. Das mag ich sehr daran.
Judith Potznan, Philipp Winkler und Charlotte Gneuss sprechen heute ab 19.30 Uhr über den Reiz von kurzen Geschichten. Im grünen Saal des Comedia-Theaters in Köln-Südstadt. Viele weitere Lesungen und Gespräche noch bis zum 30. März im Rahmen der Lit Cologne in Köln.
Das waren sie, die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da gehen wir mal wieder den Superreichen ans Leder mit dem neuen Buch des US-amerikanischen Medientheoretikers Douglas Rushkoff. Der Titel sagt schon ziemlich viel: Survival of the Richest, warum wir vor den Tech-Milliardären nicht einmal auf dem Mars sicher sind. Genaueres wollen wir jetzt von unserer Kritikerin Andrea Rödig wissen. Sie ist im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Anlass und Grundlage des Buches, das soll eine Einladung gewesen sein, die Douglas Rushkoff bekommen hat und der er gefolgt ist. Was war das denn für eine Einladung? Von wem und wohin?
Ja, das war so ein bisschen clandestin. Also er wurde eines Tages, er sagt nicht genau in welchem Jahr, eingeladen, um für ein exorbitantes Honorar etwas über die Zukunft der Technologie zu sagen. Und das Ganze fand in einem entlegenen Luxusressort in der Wüste statt. Und Rushkoff dachte, er müsse vor einem großen Publikum sprechen. Aber in Wirklichkeit sollte er genau vor 5 Superreichen, also mindestens 2 Milliardäre darunter, eigenartige Fragen beantworten. Also ob nach einem Klimakollaps man besser nach Neuseeland oder nach Alaska sich wenden sollte. Wie viele Sicherheitskräfte man eigentlich brauchen würde, um so eine Bunkeranlage zu schützen. Also Rushkoff war echt fassungslos. Diese Superreichen bereiten sich auf die Katastrophe vor. Das sind echte Prepper. Und das Perverse ist, es geht ihnen nicht darum, die Welt zu retten, sondern nur sich selbst.
Also ein fassungsloser Autor von Anfang. Was macht er denn daraus für sein Buch? Wie baut er es dann auf?
Ja, er meint halt, dass dieser Egoismus und dieser Eskapismus typisch sind für einen gewissen Mindset des Silicon Valley, also für eine Geisteshaltung. Und um dieses Mindset geht es also in dem Buch. In verschiedenen Kapiteln beschreibt er diverse Aspekte und auch Absurditäten dieser Geisteshaltung. Absolute Technikgläubigkeit, narzisstische Größenfantasien der Tech-Bosse, über die halsbrecherischen Spekulationen, exorbitante Gewinne. Es geht aber auch darum, wie Armut unsichtbar gemacht wird, welche Rolle Drogen und New-Age-Fantasien bei dem Ganzen spielen. Und es geht auch um fadenscheinigen Philanthropismus oder besser Philanthrokapitalismus, wie er das nennt. Also Rushkoff selbst stammt ja aus der frühen Cyberpunk-Szene und er plaudert da so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Für ihn ist aber die ganze Entwicklung Verrat an den frühen Chancen der digitalen Kultur.
Nun haben wir das ja schon öfter mal aus verschiedenen Ecken gehört, von diesem Mindset, von dieser Geisteshaltung, dieser Tech-Superreichen, wie sie so drauf sind. Hat denn Rushkoff auch eine Erklärung dafür, wo das herkommt, aus welchen Quellen sich das speist?
Ja, also die historischen Wurzeln sieht er in einer kolonialistischen und wissenschaftsgläubigen Geisteshaltung, die mit der europäischen Aufklärung begonnen habe. Also es ist eine Haltung, die Wissenschaft und Technik dazu verwendet, die Natur zu unterwerfen und zu beherrschen. Und also Francis Bacon, der Renaissance-Philosoph, muss da immer herhalten als böser Bube. Das Argument ist nicht unbedingt neu und auch nicht das Beste im Buch, muss ich sagen. Also, aber was ich wirklich interessant und spannend fand, war er dann, wie er schreibt, wie das aus dem Ruder gelaufene Wachstumsstreben und die Ausbeutung halt, also welche Formen das heute annimmt.
Und hat Rushkoff denn ein Anliegen? Will er uns jetzt warnen? Ist das alles super gefährlich? Müssen wir uns wappnen? Also wo will er hin mit seinem Buch?
Ja, es ist natürlich, also der Fortschrittsglaube der Tech-Giganten ist natürlich also brandgefährlich. Und es gibt so ein schönes Kapitel, das heißt Metagen, so nennt er das. Also weil, und da zeigt er nochmal ganz genau, die größten Gewinne erzielt man eben nicht durch langsame Veränderung, sondern wirklich durch radikale Erneuerung. Die versuchen halt permanent Next Level zu gehen. Also nicht einfach Taxiunternehmen aufzubauen, sondern Uber als Plattform zu gründen. Nicht Aktiengeschäfte machen, sondern Hochfrequenzderivatenhandel. Nicht mit Geld zu handeln, sondern mit Krypto und mit Daten. Und diese Gier, immer noch schneller und radikaler zu werden, ist natürlich komplett zerstörerisch. Und das ist eben die Warnung. Also das Bild der geraden Linie des Fortschritts ist falsch, sagt er. Die Natur agiert in Rückkopplungsschleifen, weshalb sich auch die Folgen dieses ausbeuterischen Handelns immer wieder gegen dieses Handeln selbst wenden werden. Und Rushkoff selbst setzt also diesem technizistischen Wahnsinn so eine marxistisch-materialistische Weltsicht entgegen. Also wir brauchen weniger Wachstum, klar, Gemeinschaftlichkeit, Kreislaufwirtschaft. Wir müssen achten auf Mensch und Natur. Also das ist so gesättigt-materialistische Weltsicht, die er dem entgegensetzt.
Ich meine, zu diesem Technizismus, so hört man ja beständig von diesen hochfliegenden Plänen, also Elon Musks Mars-Vision oder unendliches Leben, von dem die Google-Gründer Brin und Page träumen und ein eigenes Institut haben sie gegründet und bezahlen jedem Wissenschaftler, den sie daran karren, $1 Million, habe ich gelesen. Ich denke dann immer so, sollen sie doch ihr Geld verbrennen, die Spinner. Bringt uns Raschkow denn mit diesem Buch irgendwie weiter, Frau Rönig?
Jein, würde ich sagen. Der Mann hat natürlich recht in jeder Hinsicht. Also man kann da bei allem nur nicken, nicht? Also, und er nimmt die Reichen auch irgendwie nicht ganz ernst. So nach dem Motto, wie dumm ist das denn? Gleichzeitig hat man das alles auch schon mal gehört. Also what's new in dem Buch? Die Argumente sind auch sehr einfach, sehr holzschnittartig. Gut gegen böse. Und ich finde, Raschkow ist irgendwie auch so ein eitler Rechthaber. Also letztlich, also war mir das nicht so sympathisch. Es ist viel Selbstinszenierung in dem Buch. Ich. Und seht her, ich werde von den Reichen eingeladen, aber ich lasse mich nicht beeindrucken. Also das ist natürlich schön für ihn und für die Elenden dieser Welt. Aber ich hätte mir da schon ein bisschen mehr Differenzierung gewünscht, mehr Scharfsinn auch und auch wirklich so Überlegungen, wie erreichen wir denn jetzt diese Irren? Also mit welchen Argumenten? Was wären wirkliche Widerstandsstrategien? Und dazu steht dann leider doch ziemlich wenig in dem Buch. Also wer die ganzen Geschichten noch nicht kennt, es ist eine gute Auffrischung dessen. Aber naja, so richtig überzeugend fand ich es leider nicht.
Und wie viel er da eingesackt hat von den Superreichen da bei seiner Einladung, das verrät er leider auch nicht, ne?
Doch, er sagt, glaube ich, so ein Drittel seines Professorengehalts. Also das ist schon ordentlich. Also er hat nie so viel Honorar bekommen.
Okay, gut. Dankeschön.
Also von daher sind sie zumindest einträglich, die Superreichen, wenn man von ihnen eingeladen wird. Ja.
Dankeschön, Andrea Rönig, über Survival of the Richest, warum wir vor den Tech-Milliardären nicht einmal auf dem Mars sicher sind. Das Buch von Douglas Raschkow, jetzt in deutscher Übersetzung von Stefan Gebauer, bei Surkamp erschienen mit 282 Seiten für 22 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Uta und es geht um das Buch Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Und zwar habe ich im Literaturkreis mit 6 anderen Frauen haben wir uns für dieses Buch entschieden, weil es letztes Jahr den Buchpreis bekommen hat. Es ging darum, dass eine ältere Frau, eine Tänzerin von Beruf, mit ihrem sehr schwer kranken Mann zusammenlebt. Das war ein Thema. Das Hauptthema dieses Buches ist, dass sie im Internet Kontakt aufnimmt zu einem Love-Scammer, der als Grund hat, um mit ihr Kontakt aufzunehmen, dass er wahrscheinlich irgendwann mal Geld von ihr möchte. Ihre finanzielle Lage war ein Thema, ihr Mann schrieb Bücher, war ein Thema. Wir hätten alle gemeinsam und ich eben auch schön gefunden, wenn sie vielleicht ein Thema in die Tiefe gegangen wäre. Und umso enttäuschter waren wir, weil wir das eben überhaupt nicht nachvollziehen konnten, dass dieses Buch diesen Buchpreis bekommen hat.
Oha, aus Hamburg kommen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und auch Uta war dabei und geht kritisch ins Gericht mit dem deutschen Buchpreisgewinner-Roman. Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter. Bei Klett-Cotta ist es erschienen mit 224 Seiten für 22 Euro. Genau in einer Woche beginnt die Buchmesse in Leipzig mit Norwegen in diesem Jahr als Gastland. Kronprinzessin Mette-Marit Hoeg selbst wird im Gewandhaus zu Leipzig die Messe eröffnen. Und ja, zahlreiche Autorinnen und Autoren werden kommen, darunter auch so internationale Stars wie Karl-Uwe Knausgård, Maya Lunde, Trude Teige, die alle in Deutschland ja auch ein riesiges Publikum haben. Eine echte Entdeckung dagegen dürften Romane sein, die sich mit norwegischen Minderheiten, den Samen und Quenen beschäftigen. Unsere Kollegin Andrea Gerg hat 2 dieser Autorinnen in Norwegen getroffen.
It's the Sami National Day today, so congratulations to all us for that.
Nicht nur am samischen Nationalfeiertag, der seit 1993 am 6. Februar gefeiert wird, findet Katrine Nedrejords Roman Das Sami-Problem in Norwegen viel Beachtung.
Bei dem Titel Das Sami-Problem denken viele Leute, ich hätte diesen Ausdruck erfunden, weil es negative Assoziationen mit anderen Minderheitengruppen weckt, wenn man sie als Probleme bezeichnet. Aber diese Bezeichnung wurde in den 1950er Jahren ziemlich häufig verwendet. Man diskutierte offen darüber, was wir mit dem Sami-Problem tun sollten.
Marie, die Hauptfigur in Nedrjords Roman, begibt sich nach dem Tod ihrer Großmutter auf Spurensuche und reist in die Heimat ihrer Familie, in die Finnmark im hohen Norden. Hier siedelten schon vor mehr als 10.000 Jahren die Vorfahren der heutigen Samen, von denen heute noch etwa 70.000 in Russland, Finnland, Schweden und Norwegen leben. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte in Norwegen eine rücksichtslose Assimilierungspolitik. In Schulen und öffentlichen Einrichtungen war die samische Sprache verboten. Das indigene Volk, dem Katrine Nedrjords Vorfahren angehörten, galt lange als minderwertig, erklärt die Autorin.
Die Erzählerin ist manchmal ziemlich wütend über all die Ungerechtigkeit, die ihr und den Generationen vor ihr durch den norwegischen Staat widerfahren ist. Einige Teile dieses Buches sind in Großbuchstaben geschrieben, was die Norweger nicht so gewohnt sind, weil man in Norwegen eigentlich nicht wütend sein soll. Aber ich lebe in Frankreich, da kann man wütend sein.
Jahrhundertelang lebten die nomadischen Samen neben Ackerbau und Fischfang vor allem von ihren Rentierherden. Doch ihr Lebensraum wurde aus wirtschaftlichen Interessen der Mehrheitsgesellschaften immer mehr eingeschränkt. Erst in den 1960er Jahren wurde die samische Kultur und Sprache von der norwegischen Regierung anerkannt und seit 1989 gibt es ein samisches Parlament in Norwegen. Am bekanntesten aus der samischen Kultur dürfte das Joiken sein, eine Gesangsform, die längst zur Weltmusik gehört. Der Markt für samische Literatur ist überschaubar, nicht nur, weil die Sprachgruppe so klein ist.
I grew up with storytelling. That's how we are together. We share stories around the kitchen table, around the fireplace. We share stories.
Obwohl sie mit den Geschichten, die am Küchentisch oder Lagerfeuer erzählt wurden, aufgewachsen ist, hatte Katrine Nedrjord, wie ihre Hauptfigur Marie, keinen wirklichen Bezug zur Geschichte und Kultur ihrer Vorfahren.
Als ich aufwuchs, dachte ich, wir hätten keine Geschichte. Niemand erwähnte uns im Geschichtsunterricht in der Schule. Wir existierten nicht. Und wie Maria, meine Hauptfigur, lernte ich die samische Geschichte erst kennen, als ich im Sommer als Guide im Sami-Museum arbeitete.
Auch die Schriftstellerin Ingeborg Abola ist in Nordnorwegen aufgewachsen und stammt von aus Finnland eingewanderten Quenen ab. Ihre Familiengeschichte hat sie zu ihrer vielfach ausgezeichneten historischen Eismeer-Trilogie inspiriert. Der Aufbruch heißt Teil 1. Er erzählt die Geschichte der unerschrockenen Britta Kaiser. Eine junge Frau, die 1859 wegen einer Liebesbeziehung zu einem verheirateten Mann verstoßen wird und ihre Heimat verlassen muss. Diese Britta Kaiser gab es wirklich.
She's my great, great, great grandmother.
Sie ist meine Ur-Ur-Urgroßmutter. Ich wollte eigentlich über die erste meiner Vormütter schreiben. Und dann stieß ich auf Britta Kaiser. Und das war eine Überraschung. Ihr Name und die Zeit, in der sie auftauchte, waren irgendwie aus dem Familienwissen verschwunden. Vielleicht ein bisschen versteckt. Aber als ich sie und diese dramatische Geschichte fand, die historisch genau wiedergegeben ist, die Geschichte von ihr und Mikkel Aska, dachte ich, oh, das ist ja ein großartiger Stoff für einen Roman. Bin ich froh, ihn zu haben.
Ingeborg Avola hat schon vor der Eismeer-Trilogie viele Bücher veröffentlicht, aber erst mit diesem Buch so etwas wie den Durchbruch erlebt. Für sie hängt das auch damit zusammen, dass die Norweger sich seit ein paar Jahren viel mehr für die Geschichte der im Land lebenden Minderheiten interessieren.
Jetzt hat jeder angefangen, seine Vorfahren zu erforschen. Und dabei stellt jeder aus Nordnorwegen fest, oh, das ist ja ein finnischer, quenischer oder samischer Name. Die meisten Nordnorweger tragen also eine Art Mischung in sich. Und es ist erhellend, sich damit zu beschäftigen. Für manche ist es vielleicht auch die Antwort auf eine Frage, die in ihren Familien lange Zeit schlummerte.
Ingeborg Arvola, die Schriftstellerin mit indigener, quenischer Herkunft aus Norwegen. Auch sie wird in der nächsten Woche in Leipzig auf der Buchmesse zu sehen und zu hören sein.